Wir starten jetzt mit den Nachrichten. Wir haben heute den 8.28.25, 12.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und ich habe einige Artikel zusammengestellt, die jetzt in relevanter, unterschiedlicher Art, zumindest so wie ich sie verteilt habe, auch thematisch vielleicht interessant, vorgelesen werden und auch analysiert. Das Erste, was ich habe, ist, wir müssen anerkennen, dass Rechtspopulisten und Demokratiefeinde einen weiteren Sieg errungen haben, nämlich Frauke Brosius-Gersdorf verzichtet auf ihre Kandidatur als Bundesverfassungsrichterin. Das ist super bad. Das ist sehr gefährlich und das Erste, was ich jetzt machen würde, ist, ihr Statement vorzulesen. Ist wirklich übel, denn sie hat ein Statement veröffentlicht. Ich habe das jetzt hier vor mir und da gibt es so 8 Punkte, glaube ich, ne? Also die da kategorisiert werden. Ich lese das mal vor. Verzicht auf Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung. Mir wurde aus der CDU-CSU-Fraktion öffentlich und nicht öffentlich in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Teile der CDU-CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab. Zudem droht ein Aufschnüren des Gesamtpakets für die Richterwahl, was die beiden anderen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht gefährdet, die ich schützen möchte. Auch muss verhindert werden, dass sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkung auf die Demokratie nicht absehbar ist. Die SPD-Bundesfraktion hat zuletzt an mir festgehalten. Sie stand uneingeschränkt vor und hinter mir. Für sie ist es eine Prinzipienfrage, dem Druck unsachlicher, diffamierender Kampagnen nicht nachzugehen. Großen Zuspruch und Rückendeckung habe ich auch von der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen sowie von der Bundestagsfraktion Die Linke erhalten. Nach dem TV-Gespräch mit Markus Lanz hat sich die Berichterstattung in den Medien deutlich versachlicht und wurde sie ganz überwiegend inhaltlich geführt. Der CDU-CSU-Fraktion ist es dagegen nicht gelungen, sich mit meinen Themen und Thesen inhaltlich auseinanderzusetzen. Eine Einladung in eine Fraktionssitzung hat sie bis zuletzt nicht ausgesprochen. Stattdessen wurde mir vorgehalten, dass ich im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsabbruch folgenden Satz geschrieben habe. Zitat: Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt. Abgesehen davon, dass dieser Satz Ausdruck wissenschaftlicher Freiheit ist, die durch meine Nichtwahl sanktioniert wird, wurde die Begründung für diesen Satz nicht zur Kenntnis genommen. Nochmals zum Dilemma. Da die Menschenwürdegarantie nach herrschender Meinung nicht abwägungsfähig ist, wären bei Geltung der Menschenwürdegarantie für den Embryo ab Nidation Konflikte mit dem Grundrechten der Schwangeren nicht lösbar. Ein Schwangerschaftsabbruch wäre dann unter keinen Umständen rechtmäßig, auch nicht bei Gefährdung des Lebens der Frau. Es ist aber bestehende Rechtslage, dass ein Abbruch bei medizinischer und kriminologischer Indikation legal ist. Die verfassungsrechtliche Lösung kann denklogisch nur sein, dass entweder die Menschenwürde abwägungsfähig ist oder für das ungeborene Leben nicht gilt. Die ablehnende Haltung von Teilen der CDU-CSU-Fraktion wegen meiner Position zum Schwangerschaftsabbruch steht im Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Es ist paradox, jemanden wegen einer Position abzulehnen, die man selbst vertritt, da der Koalitionsvertrag von Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen spricht. Bezieht sich die vereinbarte Erweiterung der Kostenübernahme nicht auf eine Verbesserung der finanziellen Unterstützung durch die Länder für sozial bedürftige Frauen? Eine Erweiterung der Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung setzt eben aber voraus, dass der Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft rechtmäßig, das heißt legal ist. Der Koalitionsvertrag geht also selbst von einer Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten Wochen der Schwangerschaft aus. Medien, insbesondere Leitmedien, sind Eckpfeiler unserer demokratischen Ordnung. Zum professionellen Journalismus gehören sachlich fundierte, auch in zugespitzter Form geführte Kampagnen. Desinformation und Diffamierung hingegen nicht. Erstaunlich ist, dass im Politikteil, nicht im Feuilleton eines Qualitäts- und Leitmediums einzelne Journalisten, nicht Journalistinnen, zunächst Speerspitze eines eher abschneidenden Journalismus waren. So wurde im Blatt das Narrativ einer ultralinken Aktivistin geprägt, obwohl die Verantwortlichen wissen mussten, dass hiermit ein wirklichkeitsfremdes Zerrbild gezeichnet wird. Der Kampagnencharakter manifestierte sich auch in Artikeln über meine Position zum Schwangerschaftsabbruch. Obwohl die Verantwortlichen, teilweise Juristen, wissen müssen, dass es in der Rechtswissenschaft nicht nur um Ergebnisse, sondern vor allem auch um die Argumentation und Begründung geht. Haben sie, zumal teils unvollständig bzw. falsch, lediglich Ergebnisse dargelegt, nicht hingegen die dafür genannte rechtsdogmatische Begründung und das rechtswissenschaftliche Dilemma. Dies kann nicht dem Anspruch eines Qualitätsmediums entsprechen, das gerade in Juristenkreisen Verbreitung und Wertschätzung genießt. Die veränderte Berichterstattung im Blatt in der letzten Zeit könnte Ausdruck einer entsprechenden Selbstreflexion sein. Die Medien tragen besondere Verantwortung für das Gelingen und die Erhaltung der Demokratie. Springer, News, Fokus, ich glaube die NZZ auch, also alles, was so Cicero, alles, was so konservativ rechts in den Medien unterwegs war, hat so richtig reingeschissen. Also so richtig rein. Da wurde einfach eine rechte, rechtsextreme Hetzkampagne draus gemacht. Die FAZ, weil ihr gefragt wurde, die FAZ fehlt nicht dazu. Die FAZ wird von Frau Brosius-Gersdorf auch nicht aufgezählt, weil sie vertritt, und das hat sie bei Markus Lanz auch gesagt, die FAZ hat einfach einen kritischen Artikel gemacht, was die FAZ machen kann. Dass die diskurserweiternde und demokratiestärkende Möglichkeit des Internets mitunter zur Verbreitung von Fake News und Schmähungen missbraucht werde, ist nicht neu. Neu und bedrohlich ist jedoch, dass sich in den sozialen Netzwerken organisierte und zum Teil KI-generierte Desinformation und Diffamierungskampagnen bahnbrechend zur Herzkammer unserer Demokratie, dem Parlament. Von politisch verantwortlichen Funktionsträgern wie Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion, die für bürgerliche Werte wie Anstand, Respekt und Verantwortungsbewusstsein stehen. Also, alles nur das nicht. Besonders Verantwortungsbewusstsein. Respekt, Bruder, wirklich, ne? Wahnsinn. Darf und muss man erwarten, dass Grundlage ihrer Entscheidung nicht ungeprüfte Behauptungen und Stimmungen, sondern Quellen- und Faktenanalysen sind. Die Politik muss gegenüber von bestimmten Seiten geführten Kampagnen Resilienz zeigen. Ihr merkt vielleicht nach der Hälfte dieses Textes, das ist mehr oder weniger der absolute Mittelfinger gegenüber der Union. Jedes Wort, so scharf es geführt ist, zeigt einfach nur präzise, warum die Union eine unwählbare Partei geworden ist. Absolut, also es ist ja auch die Wahrheit. Es ist ja einfach auch die Wahrheit. Lässt sich die Politik auch künftig von Kampagnen treiben, droht eine nachhaltige Beschädigung des Verfahrens der Bundesverfassungsrichterwahl. Die fachliche Kompetenz als zentrales Entscheidungskriterium darf nicht von öffentlichen Diskussionen über vermeintlich politische Richtung oder angebliche persönliche Eigenschaften überlagert werden, zumal, wenn diese ohne Tatsachenbezug erfolgen. In Zukunft sollte das Verfahren der Richterwahl mit mehr Verantwortungsbewusstsein praktiziert werden. Mein Verzicht auf die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts wird viele Menschen enttäuschen, die mir geschrieben haben und mich bis zuletzt zum Durchhalten aufgefordert haben, weil sich unsachliche und diffamierende Kampagnen nicht durchsetzen dürfen. Durchhalten macht aber nur Sinn, wenn es eine reelle Wahlchance gibt, die leider nicht mehr existiert. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Fan von einer Juristin werde, aber so, also das ist einfach, die Frau ist einfach, also die Frau wurde trotz der fachlichen Kompetenz einfach aus dem Verfahren gemobbt. Großen Respekt auf jeden Fall. Die letzten Worte von ihr sind: Mein großer Dank gilt an, die mich in den letzten Wochen nachdrücklich unterstützt haben. Die SPD-Bundesfraktion stand fest an meiner Seite. Das Gleiche gilt für die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und für die Bundestagsfraktion Die Linke. Auch einzelne Vertreter der Unionsfraktionen sind mir fair und sachlich und respektvoll gegenüber aufgetreten und haben mir den Rücken gestärkt. Sehr gefreut hat mich die Solidarität von vielen Kolleginnen und Kollegen. Besonders berührt haben mich tausende von E-Mails aus allen Teilen der Gesellschaft, im In- und Ausland, die mir auf sehr persönliche Weise zugesprochen und beigestanden haben. Ihnen allen sei versichert, dass ich mich weiterhin für die Werte unseres wunderbaren Grundgesetzes einsetzen werde. Professor Dr. Frauke Brosius-Gersdorf. Das macht mich traurig. Ich meine, man hat so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass die Union wirklich in seiner vollkommenen Form, ich weiß nicht, ob sie auch begreifen, wie sie reingeschissen haben, aber neben dem ganzen Blödsinn, den die verzapfen, und der ganzen Scheiße, die sie erklären, hoffe ich zumindest, dass die ein bisschen verstanden haben, was sie da angerichtet haben. Also legit, was sie da angerichtet haben. Und ein bisschen hätte ich mir auch gewünscht, dass die Regierung an der Frage einer Verfassungsrichterin auf Basis von rechtsextremer Desinformation zerbricht, weil das einzig und allein die Schuld der Union ist. Ein bisschen hätte ich mir auch mehr gewünscht, dass die SPD mehr Rückgrat zeigt. Wobei man sagen muss, dass bei der SPD das ist, was man am meisten vermisst. Rückgrat. Die SPD lässt sich im Rahmen ihrer Rolle in der Koalition, ehemals großen Koalition Black-Rot, wieder zum Bückling machen und verliert damit, und das sieht man ja auch in den Zahlen, einfach den Rückhalt in der Gesellschaft. Es wird nicht mehr lange dauern und die Linke wird größer sein als die SPD. Und das hat die SPD sich auch ganz einfach selbst zu verdanken. Das hat sie sich einfach auch selbst zu verdanken. Das wird nicht mehr lange dauern, da muss man ganz einfach sagen, ey, selber schuld. Selber schuld, vollkommen verrannt. Das betrifft übrigens, und das muss man zum Teil auch anerkennen, und ich will es nur kurz sagen, das betrifft übrigens auch die Partei Die Grünen. Grüße gehen raus an Cem Özdemir an der Stelle. Dieses Statement habe ich euch jetzt vorgetragen, weil ich es sehr wichtig finde. Die Einschätzung dazu, beziehungsweise wie das so abgelaufen ist. Es ist eine Katastrophe, natürlich. Die Zeit hat dazu nochmal einen Artikel geschrieben, den ich auch nochmal vorstellen möchte. Frauke Brosius-Gersdorf will nicht länger Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. In einer Stellungnahme begründet sie den Schritt mit der Äußerung aus der Unionsfraktion im Bundestag. Man habe ihr signalisiert, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei. Teile der CSU-CDU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab, schreibt Brosius-Gersdorf. Damit würde auch die Wahlchancen der beiden anderen Kandidaten gefährdet, die sie schützen möchte. Es müsse verhindert werden, dass von der gescheiterten Richterwahl im Juli entfachte Streit in der schwarz-roten Koalition eskaliert und eine Entwicklung in Gang setzt, deren Auswirkung auf die Demokratie nicht absehbar ist. Zwar würden ihre Verzicht auf die Kandidatur viele Menschen enttäuschen, das ist jetzt hier eine Zusammenfassung. Wir wissen jetzt alle, wie diese Sache aus den entsprechenden Statement aussieht, darüber will ich eigentlich gar nicht nochmal berichten. Die Einschätzung dazu ist eigentlich, was die Parteien dazu sagen. Reaktionen sind also aus der SPD. Die SPD zeigt sich nach Brosius-Gersdorf-Erklärung von der Union enttäuscht. Obwohl der Koalitionspartner sich mit der SPD auf die Kandidatur der Juristin geeinigt habe, hätten Teile der Fraktion ihre Wahl blockiert. Zitat: Nicht einmal ein persönliches Gespräch mit der Kandidatin wurde von der Unionsfraktion ermöglicht. Auch das hinterlässt Spuren. Den Kandidaturverzicht von Brosius-Gersdorf bedauere er zutiefst, sagte Miersch. Sie sei eine, Zitat, herausragende Juristin mit exzellenter fachlicher Qualifikation, großer persönlicher Integrität und einer klaren demokratischen Haltung, sagte er, die, Zitat, Ziel einer beispiellosen Kampagne geworden sei, welche, Zitat, mit einer sachlichen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun hatte. Auch die Grünen äußerten ihr Bedauern über den Rückzug der Juristin und erhoben persönliche Vorwürfe gegen die Führung der Unionsfraktion. Es ist absolut inakzeptabel, dass die CDU-Fraktion ihre Unterstützung zurückgezogen hat und die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf jetzt kategorisch ablehnt. Die Verantwortung dafür trägt insbesondere Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender. Spahn hatte sein Wort gegeben und kann dies nicht mehr halten. Es ist ein Albtraum. Das ist super gefährlich, ne? Was passiert denn, wenn die nächsten Kandidaten fürs Verfassungsgericht immer wieder den Faschisten nicht gefallen? Was machen die dann? Dann schreiben die in ihren Magazinen, schreiben die dann, ja, hier linke Aktivistin, ja, hier Abtreibungsbefürworter. Und die Union sagt, oh Gott, nein, unsere Wählerschaft. Es gibt gerade in allen möglichen Plattformen, ich will euch jetzt nicht absolut damit zubomben, in allen möglichen Plattformen eine unterschiedliche Artikel dazu. Und es gibt dazu auch Schlussfolgerungen, die ich persönlich auch für schlüssig halte. Nämlich die Tatsache, dass Frau Brosius-Gersdorf halt besonders ins Fadenkreuz geraten ist, weil sie eben entsprechende Positionen hat als Frau. Und dass die Kampagne ihr gegenüber auch eben von extremer Frauenfeindlichkeit geprägt war. Und das macht die ganze Sache einfach noch so viel tragischer. Ist wirklich tragisch. Den Zusatzartikel hatte ich jetzt einfach aus der Zeit nochmal. Apropos in der Union. Bleiben wir in der Zeit. Caroline Bosbach hat ein kleines Problem. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach soll sich am Wochenende in einem Gespräch mit dem Kreisvorstand der CDU Rheinberg zu gegen sie erhobenen Vorwürfen äußern. Demnach wird eine ursprünglich für Samstag angesetzte Sitzung des Kreisvorstands aus diesem Grund verschoben. Ursprünglich hatte der Vorstand Bosbach gebeten, im Sinne der politischen Aufklärung der Sachverhalte bis zu diesem Freitag offene Fragen zu beantworten. Nun jedoch sei ein persönliches Treffen von Vertretern des geschäftsführenden Kreisvorstands mit Bosbach geplant. Ziel sei es, die offenen Fragen persönlich zu besprechen und das weitere Vorgehen zu erörtern. Ort und Zeitpunkt des Gesprächs würden nicht öffentlich kommuniziert. Die Vorwürfe gegen Bosbach stehen im Zusammenhang mit ihrer Wahl in den Kreisvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in ihrem rheinisch-bergischen Wahlkreis im Jahr 2023. Mehrere Medien hatten berichtet, Bosbach habe für einen Eintritt in die Wirtschaftsunion eine Zahlung von 90 Euro in Aussicht gestellt. In manchen Fällen sei sogar auf 100 Euro aufgerundet worden. Außerdem sollen kostenlose Bewirtungen versprochen worden sein. Den Berichten zufolge soll so die Wahl des Führungsteams gesichert werden, dem auch Bosbach angehört. Bosbach weist die Vorwürfe zurück. In einem Video sagte die CDU-Politikerin, vor dem Hintergrund des laufenden Kommunalwahlkampfs in Nordrhein-Westfalen hoffe sie, dass die Angelegenheit zeitnah geklärt werden könnte. Den Mitgliedern der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis teilte sie schriftlich mit, dass sie bis zur Klärung keine Wahlkampftermine wahrnehmen wolle. Aktuell wären bei öffentlich Auftritten andernfalls, Zitat, die fingierten und manipulierten Vorwürfe gegen sie Gegenstand der Gespräche. Zuvor hat es weitere Berichte über Vorwürfe gegeben, wonach Bosbach 2500 Euro von einem CDU-Parteikonto über Umwege angenommen haben soll. Auch dies bestreitet die Tochter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Zitat: Ich habe mich nicht bereichert und der CDU Rheinberg ist kein Schaden entstanden, sagte sie und sprach von einer, Zitat, Schmutzkampagne gegen sich. Dass der Kreisvorstand alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft Köln zur unabhängigen Prüfung übergeben habe, unterstütze sie ausdrücklich. Sie werde, Zitat, in vollem Umfang kooperieren. Ich meine, natürlich alles nur Vorwürfe. Man kann das ja nicht. Ne? Man kann ja nicht sicher sein. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass ich verstehen kann, warum Frau Bosbach so verwirrt ist. Denn wenn Frau Caroline Bosbach sich darüber wundert, dass die Medien und die Leute überrascht sind, dass die CDU eine tief korrupte Mistvereinigung ist, dann kann ich das nachvollziehen. Denn das ist ja nichts Außerordentliches. Es ist halt ein korrupter Haufen, der sich überall bezahlen lässt. Von Lobbyisten durchseucht. Und ich meine, das geht hoch bis zu Jens Spahn. Jens Spahn hat im Rahmen der Maskenaffäre Logistikaufträge in seinem eigenen Wahlkreis vergeben. An Unternehmen, die vollkommen überfordert dafür waren. Und der ist Fraktionsvorsitzender, ne? Der ist Fraktionsvorsitzender. Wirtschaftsunion sagt schon alles, was man dazu wissen muss. Ah, die Union. Katastrophe. Apropos Katastrophe. Mit der Aktienrente sollen Rentner bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen können. So die Pläne der Koalition. Das IW hat Mitnahmeeffekte in Höhe von 2,8 Milliarden Euro errechnet. Bei vollkommen unklarer Wirkung des Vorhabens. Die von der Regierung geplante Aktivrente fürs Arbeiten im Rentenalter würde nach Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft Steuerausfälle in Milliardenhöhe verursachen. Schon bei den rund 600.000 Menschen, die Ende 2023 im Rentenalter beruflich tätig waren, gäbe es Mitnahmeeffekte von 2,8 Milliarden Euro. Zusätzlich würden dem Fiskus 340 Milliarden Euro entgehen, wenn der Steuerfreibetrag auch für besonders langjährig Versicherte gewährt würde. Das Arbeitgebernahmeinstitut äußerte zudem Zweifel, ob sich mit der Maßnahme wirklich zusätzlich Ältere im Arbeitsmarkt halten lassen. Die Aktivrente ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Für die Zeit nach der Sommerpause hat Sozialministerin Bärbel Bass einen Gesetzesentwurf angekündigt. Den Plänen zufolge soll man als Rentner oder Rentnerin bis zu 2.000 Euro im Monat oder 24.000 Euro im Jahr steuerfrei dazu verdienen können. Das bedeutet Steuerausfälle in den öffentlichen Haushalten. Das Institut von Wirtschaft geht dafür aus, die Zahl von gut 600.000 bezieht sich auf Ende 2023 berufstätige Rentner und Selbstständige im Rentenalter, die mehr als einen Minijob haben oder hatten. Die meisten von ihnen hätten weniger als 24.000 Euro im Jahr verdient, heißt es. Ausnahmen seien viele Selbstständige im Rentenalter. Mehr als die Hälfte von ihm habe mehr als 24.000 Euro erzielt und zwar im Schnitt rund 68.000 Euro im Jahr. Allein für diese Gruppe würde die Aktivrente die Steuerzahler knapp 1,2 Milliarden Euro im Jahr kosten, rechnet das IW vor. Bei den Selbstständigen mit bis zu 24.000 Euro Erwerbseinkommen ergeben sich Steuermindereinnahmen von rund 195 Millionen Euro. Der aufsummierte Mitnahmeeffekt bei den nicht-selbstständigen Altersrentnern über der Altersgrenze, Regelaltersgrenze, liegt insgesamt bei 1,4 Milliarden Euro. Besonders kritisch sieht das IW darüber hinaus eine mögliche Variante der Regierungspläne, auch Menschen die Steuervorteile zu gewähren, die vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, entweder als, Zitat, besonders langjährig Versicherte, mit 45 Beitragsjahren oder mit Abschlägen. Hierbei stellt sich auch die rechtliche Frage, ob es überhaupt möglich ist, nur dieser Untergruppe der vorzeitigen Rentenbezieher exklusiv den Freibetrag zu gewähren, heißt es vom IW. Außerdem könne es, Zitat, Ältere ab 63 Jahren dazu motivieren, ihren Renteneintritt vorzuziehen, um parallel zur Altersrente weiterzuarbeiten. Welche Wirkung die Aktivrente entfalten werde, ob sie die fiskalischen Ausfälle annähernd ausgleichen kann, bleibe dagegen ungewiss, so das Fazit. Zitat: Zudem ist fraglich, ob die Aktivrente besser situierte Arbeitsrentner mehr arbeiten lässt, deren Arbeitsmotive bekanntlich primär nicht finanzieller Natur sind. Die Idee der Aktivrente ist Teil der Rentenpläne der schwarz-roten Koalition. Sie sieht sie als Möglichkeit, Menschen freiwillig zu einer längeren Lebensarbeitszeit zu motivieren. Sie hofft auf Entlastung der Rentenversicherung und auf eine Linderung des Fachkräftemangels. Außerdem ist geplant, Kinder und Jugendliche mit der sogenannten Frühstartrente ein kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot vom Staat zu erhalten. Hierzu soll es zwischen 6 und 18 Jahren monatlich 10 Euro geben.
Oh, das ist ja toll.
10 Euro. 10 Euro pro Monat?
Ui.
Mein Gott, Martin. Also wirklich, ne? Also das Anlegen, also wirklich, das ist ja nicht, übrigens, das ist wichtig, das geht ja nicht in die Hand, ne? Das wird angelegt und das wirkt, also die unglaublichen Renditen, die hier im Raum stehen, sind fucking insane. Dein Weg zur Million. Einmal in Krypto investiert. Ey, man stelle sich vor, das sind einfach 1400 Euro, bis man 18 ist. Das ist krass. Das ist krass. Das ist allein der Zinseszins. Am Mittwoch hat die Bundesregierung ihre ersten Rentenvorhaben auf den Weg gebracht. Die Stabilisierung des Rentenniveaus und Ausweitung der Mütterrente. Mittelfristig ist zudem eine grundlegende Reform des Rentensystems angedacht. Rente gesichert. 10 Euro. 10 Euro im Monat. Rente safe. Safe. Warum machen wir uns Sorgen über die Rente? Ganz ehrlich. Naja, was soll schon passieren? Was soll man mal hochrechnen? Der nächste Artikel, der kommt aus der Zeit. Und jetzt, oder zwei Artikel, jetzt sind zwei, ist ein One-Two-Punch jetzt. Gegen alle Widerstände. Benjamin Netanyahu will die Gaza-Stadt besetzen. Dauerhaft kann die israelische Armee aber das nicht leisten. Der Premierminister hofft nun auf Hilfe von Saudi-Arabien. 800.000 der rund 2 Millionen Bewohner des Gazastreifens sollen sich aktuell in Gaza-Stadt aufhalten. Die größte Stadt des palästinensischen Küstengebiets gehört damit zu einem der letzten Orte, in denen die teils mehrfach Vertriebenen Zuflucht finden. Nach 22 Monaten Krieg kontrolliert Israels Armee mindestens 3/4 des fast vollständig zerstörten Gazastreifens. Jetzt soll sie auch Gaza-Stadt einnehmen, wie das Büro von Israel Premierminister Benjamin Netanyahu an diesem Freitagmorgen bekannt gab. Mehr als 10 Stunden hatte Israels Sicherheitskabinett zuvor getagt. Nach Angaben von Netanyahus Büro sollen in der Runde zudem 5 Prinzipien festgelegt worden sein, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Ich finde es immer total toll, wenn die im Gazastreifen mittlerweile immer noch vom Krieg reden, während da über 60.000 Frauen, Kinder und Zivilisten allgemein gestorben sind. Ich finde es total beeindruckend. Die Regeln sind die Entwaffnung der Hamas, die Rückkehr der israelischen Geiseln, die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Anschließend solle dort außerdem eine alternative Zivilregierung aufgebaut werden. Am Donnerstagnachmittag vor Beginn der Sitzung hatte Netanyahu im Interview mit dem US-Sender Fox News gesagt, dass Israel den gesamten Gazastreifen einnehmen wolle. Fast zeitgleich hatte sich Armeechef Yamil Zamil wiederholt gegen die Besetzung des palästinensischen Gebietes ausgesprochen. In der von Netanyahus Büro veröffentlichten Stellungnahme zum Ergebnis der Sitzung vermisst man allerdings eine Begründung, warum nun lediglich die Einnahme von Gaza-Stadt beschlossen wurde. Unklar ist auch, welche Minister dem Plan zugestimmt haben. Was bedeutet das? Die verwirrende Kommunikation ist ein bekanntes Prinzip im Führungsstil Netanyahus. Je ernster die Lage, desto mehrdeutiger die Botschaften des israelischen Dauerpremiers. Und so ernst wie aktuell war die Lage wohl noch nie. Das gilt für die Palästinenser sowie für Israel. Netanyahu ist abhängig von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern, die eine erneute Besatzung des Gazastreifens erpressen wollen. Gleichzeitig fehlen der Armee mindestens 10.000 Soldaten und Reservisten, vor allem für die Bodentruppen, die zwingend notwendig sind, um eine umfassende Besatzung oder Besetzung zu erreichen. Vehement hatte sich das israelische Sicherheitsestablishment deshalb zuletzt gegen Netanyahus angekündigte Übernahmepläne gewehrt. Wie die New York Times berichtet, soll der Armeechef Zamir während der Sitzung in der Nacht auf die tiefe Erschöpfung der meisten Soldaten und Reservisten hingewiesen haben. Laut israelischen Medienberichten werden mittlerweile auch Reservisten erneut zum Dienst eingezogen, selbst wenn sie Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen. Die Armee hat nicht mehr den Luxus, sich ihre Soldaten auszusuchen, sagte dazu der Sozialpsychologe Uri Lifshin im Gespräch mit der Zeit vergangene Woche. Die Zahl an Suiziden in der Armee steigt seit Monaten. Hilfe könnten die Männer aus der ultraorthodoxen Minderheit bieten. Anders als die nationalreligiösen Anhänger der rechten und rechtsextremen Parteien bleiben die Ultraorthodoxen der Armee fern. Schätzungsweise sind rund 80.000 Männer diensttauglich. Die strengen Religiösen beharren aber darauf, ihre Männer dürfen das Tora-Studium nicht vernachlässigen, auch nicht für den Dienst an der Waffe. Israels oberstes Gericht sieht das aber anders. Bereits vergangenen Sommer entschied es, dass ultraorthodoxe Männer zum Wehrdienst eingezogen werden müssen. Seitdem ist juristisch klar, die Regierung Benjamin Netanyahu ist verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Oder die können das ja einfach studieren und Gebete aufsagen, während die dann die Waffen abfeuern oder so. Ich meine jetzt einfach mal als kleiner, ne? Ist ja überhaupt nicht dystopisch. Bisher versucht Netanyahu auch diese Entscheidung hinauszuzögern. So sehr er die rechtsextreme Bündnispartner braucht, so wenig kann er auf den Rückhalt der streng Religiösen verzichten. Beide Lager wollen im Grunde auch nicht mit Netanyahu paktieren. Sie beharren auf ihre Klientelinteressen. Die Folgen davon wollen aber immer wenige Soldaten mittragen. Tausende unterzeichnen kürzliche Protestbriefe gegen den Gazakrieg. Zitat: Netanyahu sieht sich mit einer zusammenbrauenden militärischen Rebellion in Israel konfrontiert, analysiert der israelische Journalist Yossi Mellmann bereits im April in der britischen Politikzeitschrift The Spectator. Zitat: Die größte Frage ist nun, ob Israel den Zorn der kampfesmüden Soldaten zu spüren bekommen wird, die nicht mehr an die Notwendigkeit des Krieges glauben, für den sie ihr Leben opfern sollen. Also ich muss hier mal ein Zwischenfazit ziehen. Der Tag, an dem die kriegerische oder die militärische Auseinandersetzung in welcher Form auch immer enden wird, ist der Tag des Anfangs vom Ende der politischen Karriere von Netanyahu. Ich möchte daran erinnern, dass vor 22 Monaten, bevor das alles passiert ist, es Millionen Israelis auf der Straße gab, die dafür protestiert haben, Netanyahu final abzusetzen. Das waren gigantische Proteste. Und das hat aufgehört, logischerweise mit dem 7. Oktober und den dazugehörigen Konsequenzen und eben mit dem Angriff im Gazastreifen und den dazugehörigen Sachen, die dann eben auch passiert sind. Ja, und diese Situation muss aufrechterhalten werden, ansonsten ist der Geschichte. Die Regierung stand kurz vor dem Fall, wenn man das so sagen will, bevor das alles passiert ist. Der Machterhalt basiert auf der Tatsache, dass da militärisch agiert wird. Das ist der Machterhalt. Weiter heißt es in dem Artikel aber, der Beschluss aus der Nacht zeigt, bisher bleibt diese Rebellion allerdings aus. Gazastadt ist das letzte Zentrum palästinensischen Lebens im Küstenstreifen. Wie die israelische Zeitung Haaretz mit Verweis auf den Regierungsbeamten berichtet, sollen die Menschen in den kommenden 2 Monaten das Gebiet räumen. Und die Armee soll erst anschließend Gazastadt einnehmen. Laut einem Bericht der Nachrichtenseite Axios soll die Armee allerdings nur zunächst Gazastadt einnehmen, anschließend aber sehr wohl in die verbleibenden, bisher noch nicht kontrollierten Gebiete vorrücken. Bei all diesen Gebieten soll es sich Berichten zufolge um ausgewiesene Schutzzonen für die Zivilisten handeln. Der verabschiedete Plan könnte tatsächlich den Beginn der schrittweisen, aber dennoch vollständigen Übernahme Gazas bedeuten. Auch wenn das aus der Formulierung nicht präzise hervorgeht. In jedem Fall scheint Netanyahu die Besatzungspläne doppelt vermarkten zu wollen. Zum einen als Geschenk an seine rechtsextremen Koalitionspartner, zum anderen als Chance für die arabischen Staaten, sich in Gaza zu profilieren. So sicherte Netanyahu im Gespräch mit Fox News am Donnerstag zu, Gaza zwar militärisch zu übernehmen, aber nicht dauerhaft besetzen zu wollen. Stattdessen sollten arabische Streitkräfte mittelfristig die Kontrolle übernehmen und damit die Hamas ablösen. Die arabischen Staaten, ganz besonders Saudi-Arabien, sind weiterhin Akteure, auf die Netanyahu angewiesen ist. Vor dem Hamas-Angriff vor 2 Jahren deutete sich eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den Regierungen in Jerusalem und Riad an. In Israel sprachen sich Sicherheitsexperten wiederholt für die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit aus, vor allem als Gegengewicht zum iranischen Regime. Auch US-Präsident Donald Trump dringt auf die Aufnahme der Saudis in den Abraham-Abkommen, jener diplomatischen Verträge, die Trumps in seiner ersten Amtszeit zwischen Israel und mehreren Golfstaaten verhandelt hatte. Die Lage im Gazastreifen und die wiederholten Ankündigungen einer Besatzung setzen Saudi-Arabien unter Druck, sich schützend vor die Palästinenser zu stellen. Wie ebenfalls die Haaretz mit Verweis auf die Regierungsquellen im Juli berichtet, soll Netanyahu glauben, dass die angekündigte Übernahme die, Zitat, Emirate oder die Saudis dazu bewegen wird, es zu übernehmen und zu sagen, wir befreien euch von der israelischen Kontrolle. Die arabischen Länder würden die Legitimität erhalten, zu intervenieren, ohne als Kollaborateure Israels angesehen zu werden. Schließlich würden sie sich nicht an einen Plan beteiligen wollen, der den nördlichen Teil des Gazastreifens leert, heißt es in dem Bericht. In Reaktion auf das Fox News Interview hatten am Donnerstag Jordanien Proteste bekundet. Die arabischen Staaten würden mit Blick auf Gaza, Zitat, nur das unterstützen, was die Palästinenser vereinbaren und beschließen, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen jordanischen Regierungsoffiziellen. Jordanien schickt aktuell humanitäre Hilfe, unter anderem aus der Luft nach Gaza. Zitat: Die Araber werden Netanjahus Politik nicht zustimmen, aber auch nicht sein Chaos beseitigen. Netanjahu muss wissen, auf welchen Widerstand die Besatzungspläne bei den arabischen Nachbarn stoßen. Wiederholt hatte er Gespräche über eine diplomatische Nachkriegslösung hinausgeschoben. Die arabischen Staaten, wie auch die EU und Deutschland, setzen auf moderate palästinensische Gruppen aus den palästinensischen Autonomiebehörde, die das besetzte Westjordanland teilweise verwalte. Käme Netanjahu ihr entgegen, würde er aber auch den Bruch mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern riskieren. Der Oppositionsführer Yair Lapid zeigt sich am Morgen entsetzt über den Beschluss. Dieser sei eine, Zitat, Katastrophe, die zu vielen weiteren Katastrophen führen wird, sagte der Mitte-Links-Politiker. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich hätten, Zitat, Netanjahu in eine Aktion hineingezogen, die die Geiseln und viele Soldaten töten, die israelischen Steuerzahler Dutzende Milliarden kosten und Israels diplomatische Beziehung zerstören werden. Absolute Katastrophe. Es ist absehbar, dass das entschieden wurde. Ich habe das ja auch zwischenzeitlich gesagt. Der Machterhalt Netanjahus kann nur bestehen bleiben, solange dieser Kampf weitergeführt wird. Dieser Kampf wird also, solange es geht, weitergeführt, weil damit steht und fällt Benjamin Netanjahu. Und die letzte Nachricht, die ich habe dazu, ist eine hoffentlich gute Nachricht. Die Bundesregierung schränkt Rüstungsimporte nach Israel ein. Fuck me, Alter. Deutschland stoppt, bis auf Weiteres, den Export von Rüstungsgütern nach Israel, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Das teilte Bundeskanzler Merz angesichts der geplanten israelischen Offensive mit. Die Bundesregierung will die Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel teilweise stoppen. Das erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz und begründet die Entscheidung mit dem in der vergangenen Nacht, Zitat, vom israelischen Kabinett beschlossenen, noch härteren militärischen Vorgehen der israelischen Armee in Gazastreifen. Bis auf Weiteres würden keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr genehmigt, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können. Die Bundesregierung bleibt zutiefst besorgt über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, so Merz weiter. Welche Rüstungsgüter im Detail von dem Auslieferungsstopp betroffen sind, ging aus Merz Stellungnahme nicht hervor. Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen von Regierungschef Netanjahu vorgelegten Plan gebilligt, um die islamistische Hamas im Gazastreifen zu besiegen. Der Plan sieht vor, dass die israelische Armee die Kontrolle über die Stadt Gaza übernimmt, wie Netanjahus Büro mitteilt. Gleichzeitig soll humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete geliefert werden. Mit der geplanten Offensive trage die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung. Sie müsse einen umfassenden Zugang für Hilfslieferungen ermöglichen, auch für UN-Organisationen und andere nichtstaatliche Institutionen. Zitat: Israel muss nach den richtigen Schritten der letzten Tage die humanitäre Lage in Gaza weiter umfassend und nachhaltig verbessern, so Merz. Außerdem fordert die Bundesregierung die israelische Regierung laut Merz, Zitat, dringend auf, keine weiteren Schritte zu einer Annexion des Westjordanlands zu unternehmen. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Klaas Klingbeil spricht von einer richtigen Entscheidung, keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, die dann im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Das humanitäre Leid in Gaza ist unerträglich. Die israelische Regierung trage für die humanitäre Lage in Gaza eine große Verantwortung. Deswegen muss jetzt humanitäre Hilfe schnellstmöglich und umfassend nach Gaza reingelassen werden. Dem Staat Israel gelte die volle Solidarität Deutschlands, aber Falsches müsse auch benannt werden. So Klingbeil. Ach, Deutschland schafft's einfach nicht. Deutschland schafft's nicht. Deutschland kriegt's nicht hin. Aber okay. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Es ist immer noch viel zu wenig, ja. Da kann man sich viel klarer positionieren. Aber die Zurückhaltung ist auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite wirklich weird. Es ist trotzdem wichtig, dass die Bundesregierung Rüstungsimport-Exporte nach Israel einschränkt. Wirklich wichtig, weil das aus der deutschen Perspektive auch wieder Möglichkeiten schafft, dass sich ausbreitet. Ich meine, wir haben letztens Frankreich gesehen, die sagen, wir wollen Palästina anerkennen. Wir haben Großbritannien gesehen, Deutschland hat es nicht gemacht. Jetzt macht Deutschland Rüstungsimporte-Einschränkungen. Das sind alles wichtige Dinge. Ich begrüße das also. Das ist etwas, was ich schon seit, oder was nicht nur ich, sondern einfach, was komplett gefordert wird. Besonders die absurde Situation, dass man auf der einen Seite Hilfslieferungen liefert und auf der anderen Seite die Waffen, die die Hilfslieferungen auslösen. Das ist absurd. Also, Deutschland stoppt bis auf Weiteres den Export von Rüstungsgütern nach Israel. Das ist doch, also es ist eine hoffnungsvolle Nachricht. Es ist eine hoffnungsvolle Nachricht. Das ist sehr gut. Weiter so. Mehr, bitte. Mehr. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.